Hallo und willkommen zu 1:1 der Talk im Sommerradio mit spannenden Gästen. Heute mit einem Geburtstagskind. Helge Schneider wird 70 Jahre alt und wir gratulieren herzlich und wiederholen zu diesem Anlass unser Gespräch vom Oktober 2013. Damals hat er gerade sein Album Sommer, Sonne, Kaktus herausgebracht und freuen Sie sich also auf eine Stunde mit Helge Schneider und auf eine kleine Zeitreise ins Jahr 2013. Damals wollte ich als erstes von meinem notorisch lustigen Gast wissen, wo für ihn eigentlich der Spaß aufhört.
Auch da gibt es verschiedene Situationen, wenn man sich über andere Leute lustig macht, die Gebrechen haben. Ja, sieht man ja öfter. Also Schadensfreude muss nicht immun sein, da muss man auch drüber stehen.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Daniela Arnu im Gespräch mit
Helge Schneider. Hochkarätiger Musiker und durchgeknallter Komiker.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie amüsieren sich schon über unseren Drop-In. Also nicht über den Text, sondern über die Musik, glaube ich.
Ja, die Musik, der Querflöte und so. Toll.
Dankeschön, dankeschön. Ja, schön, dass Sie Zeit gefunden haben im Jahr 2013. Was für ein Jahr.
Ja, stell dir mal vor. Ich weiß noch genau, wie ich den Roman gelesen habe, 1984 von Orwell, so in den späten 70er Jahren. Da haben wir gedacht, also das war 1976 oder so, habe ich das gelesen. Da habe ich gedacht, wie sieht die Welt denn in 8 Jahren aus, 1984? Und jetzt haben wir schon 2013. Das konnte man sich damals gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal, da bin ich in Wien gewesen, und bin so durch die Fußgängerzone gegangen, so an den Geschäften, da standen Leute, Frauen an Schaufenstern, die haben mit so einem Handy telefoniert.
Also wann war das so? Wahrscheinlich vor 15 Jahren, oder?
Das war 1993 oder 94 oder 92, also da gab es dann so Handys. Und heute ist also manchmal geht es einem wirklich auf den Geist. Du gehst dann so daher und da sind wirklich zwei Freundinnen laufen, wahrscheinlich sind sie Freundinnen, laufen nebeneinander auf dem Bürgersteig, beide mit Telefon und beide am Telefonieren und gehen dann so des
Weges. Ja, aber hoffentlich telefonieren sie nicht miteinander.
Nee, nicht miteinander, aber das gibt es auch.
Ja, aber 2013 ist nicht nur ein modernes Jahr, in dem wir mit Handys telefonieren und in dem festgestellt wird, dass alles das, was wir auf dem Handy machen, auch in Amerika bekannt ist, sondern es ist ein erfolgreiches Jahr für Helge Schneider.
Genau.
Er hat eine Platte gemacht, Sommer, Sonne, Kaktus auf Platz 1 in den Charts. Er hat einen Film gedreht oder bringt einen Film heraus, nämlich diese Woche, am Donnerstag, und eine Tournee hinter sich. Sind ja. Sie erschöpft, Herr Schneider?
Ja, kann man sagen. Erschöpft weiß ich nicht, aber ich bin natürlich durch diese ganze Arbeit, habe ich jetzt beschlossen, einfach mal so ein bisschen Pause zu machen. Aber ich weiß nicht, ob ich erschöpft bin. Ich gehe ja viel spazieren und laufe so rum und mit der Bewegung kommt auch wieder die Elastizität und ja, man muss sich so im Kopf und auch im Körper so einen Plan machen. Es gibt Sachen, die man dann auch nicht machen darf. Man darf sich da irgendwie nicht eine Flasche Rotwein reinhauen. Man darf auch nicht rauchen. Man muss viel Wasser trinken und nochmal viel Wasser trinken. Man muss sich bewegen. Man darf sich nicht gehen lassen. Man muss trotzdem Ruhe einkehren lassen. Immer wieder aufs Neue. Auch auf der Bühne. Immer wieder Ruhe einkehren lassen. Vor dem Auftritt, in der Pause. Man muss immer viele kleine Pausen machen.
Hat es auch was mit Disziplin zu tun?
Auf jeden Fall. Es hat sehr viel mit Disziplin zu tun. Manchmal ist die Disziplin unheimlich wichtig. Ich glaube, ich mache das ganz gut.
Sie sind aber andererseits ja auch ein großer Freigeist. Steht es im Widerspruch, der Freigeist Helge mit dem disziplinierten Helge?
Nein, steht überhaupt nicht im Widerspruch. Ich finde, ich bin frei in dem, was ich tue auf der Bühne. Ich will den Leuten zeigen, wie frei ich bin.
Auch frei in dem, was sie sagen vor allem.
Ja, frei in dem, was ich sage. Aber ohne die Disziplin könnte ich das ja nicht machen.
Also einen Rahmen schaffen und in diesem Rahmen kann man dann frei sein.
Ja.
Und man wäre diffus, wenn man diesen Rahmen sich gar nicht schaffen würde.
Ja, ich will vielleicht noch einen Schritt weitergehen. Die Gedanken sind frei. Das hat mal jemand gesagt und erkannt, der wirklich sich darüber Gedanken gemacht hat. Und das ist es, worum es geht. Du bist nicht frei, wenn du alle Freiheiten hast, die dann auskostet und unzufrieden bist mit diesen Freiheiten, weil dir das immer noch zu wenig ist. Dann bist du ja nicht frei. Das geht ja gar nicht.
Das eine ist, dass Sie gerade, finde ich, sehr anschaulich geschildert haben, wie Sie es verstehen, dass man in den Gedanken frei ist. Das andere ist, dass Sie ja relativ, zumindest scheint es so, tun und lassen können, was Sie wollen. Denn Sie haben, glaube ich, ganz gut Geld verdient. Inwieweit spielt Geld eine Rolle im Zusammenhang mit Freiheit oder mit Ihrer Freiheit?
Geld spielt auch da eine große Rolle. Ich freue mich darüber, dass ich, sagen wir mal, so leben kann, dass ich mir immer mal wieder eine neue, teure Gitarre kaufen kann. Und das mache ich dann auch.
Aber oder eine Lederjacke.
Oder eine Lederjacke hier für
hängt überm Stuhl.
Ein paar hundert Euro. Das kann ich machen. Das können andere auch machen, die mehr Geld haben, kaufen sich dann billigere Sachen und nicht so eine Gitarre. Ich habe weniger Geld wie derjenige, der sein Haus bezahlt hat und der wirklich Geld übrig hat. Das habe ich nicht. Ich habe mein Haus nicht bezahlt und ich habe bestimmte Sachen, muss ich noch bezahlen. Also so viel Geld habe ich auch nicht, dass ich sagen kann, ich bin frei. Also ich bin frei davon. Ich kann jetzt einfach mein Geld da irgendwo hinlegen und dann weggehen. Das kann ich nicht. So weit bin ich nicht und darum geht es mir auch nicht. Aber ich freue mich natürlich total darüber. Ich habe dieses wahnsinnige Glück, dass es mir da, sagen wir mal, an nichts fehlt. Auch wenn ich Schulden habe oder so. Aber das hat man ja heute. Das gehört ja auch mit dazu.
Ist auch für die Steuer nicht schlecht.
Ja, aber jemand anders in meiner Haut, der wäre wahrscheinlich wirklich viel reicher. Der hätte sein Geld nämlich angelegt.
Der hätte es anders angelegt. Aha.
Ja, ich lege mein Geld überhaupt nicht an. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht mit. Ich bin überzeugt davon, dass wenn man sein Geld anlegt, und es gibt ja so viele Leute, die legen ihr Geld an und das vermehrt sich, ohne dass man etwas dazu tut. Da muss es irgendwo immer jemanden geben, der das dann abgeben muss. Und da bin ich einfach nicht mit einverstanden. Ich will mein Geld auf diese Art nicht vermehren, sondern nur durch meine Arbeit. Darauf bin ich auch stolz und das gefällt mir auch.
Ich würde sagen, im Jahr 2013 wird die Bilanz wahrscheinlich gar nicht schlecht ausschauen, oder?
Es könnte sein. Ich habe es noch nicht überflogen. Ich interessiere mich da sekundär für. Ich hoffe, dass ich dann das Haus, in dem ich lebe, bezahlen kann, damit ich vielleicht da auch wieder ausziehen kann. Dann kann ich es nämlich auch verkaufen. Ansonsten würde ich mal sagen, die Bilanz, je höher die ausfällt, umso mehr muss man auch davon abgeben. Das mache ich dann auch immer. Und der Film zum Beispiel hat für mich eigentlich nicht viel Geld gebracht. Und in dieser Zeit, in der ich den Film gedreht habe und mit dem Film gearbeitet habe, konnte ich auch nicht auftreten. Trotzdem muss ich Steuern bezahlen. Und deshalb musste ich zum Beispiel einen Kredit aufnehmen. Das kann ich jetzt einfach mal frei so sagen. Also es muss nicht sein, dass einer, der in den Charts auf Nummer 1 ist, dass der so reich ist, dass er Sachen nicht mehr bezahlen muss. Ich muss einfach auch sehr viel bezahlen. Aber ich glaube, dass dieses Jahr, dass ich da einiges abbezahlen kann. Aber wir haben auch eine andere Zeit. 2013 hat man mit 100.000 verkauften CDs eine goldene Schallplatte. 1993 oder 94 hatte ich auch schon mal eine goldene Schallplatte. Da waren dann 600.000 CDs oder Schallplatten.
Weil die sich damals noch mehr verkauft haben.
Ja, und 10 Jahre davor musste man 1 Million haben, um, sagen wir mal, eine goldene Schallplatte zu kriegen.
Apropos Schallplatte, wir hören ja auch mal gerne Musik hier in unserer Sendung. Können Sie es noch hören, Sommersonne Kaktus? Wir würden es gerne mit Ihnen gemeinsam anhören.
Ja, bitte.
Ja, wollen Sie das Mikro anlassen und ein bisschen mitsingen oder wollen Sie es lieber hören?
Ich singe dann Playback mit.
Okay, dann machen wir es jetzt so. Lassen Sie das Mikro an und hören mal die CD gemeinsam mit live Helge Schneider.
Genau. So, jetzt gleich, pass auf, jetzt fängt er an zu pfeifen.
Hey, Sommer, Sonne, Kaktus, playing Federball on the beach. Blauer Himmel, gute Laune, and a beautiful girl auf dem Schoß. Never, never go to work, lieber Holiday. Die Gitarre um den Hals, schnell gekämmt, ja, das ist the way. Sommer, Sonne, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, das ist der Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus,
die zweite Stimme, die ist ja
Sommer, Sonne, Kaktus, ja, ja, der Holiday ist noch nicht aus. Never, never go to work, lieber planschen und sich anziehen fein. Look the girls on the pool by the tolle sunshine. Sommer, Sommer, Kaktus, Paella in the Bauch. Blauer Himmel, gute Laune, ja, 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 das ist hier der Brauch. Sommer, Sonne, Kaktus, keine Wolken zu sehen. Sommer, Sonne, Kaktus, ach, wie ist das schön.
Playing in the sand here on by the strand. Tauchen, trinken, essen. Playing in the sand here on by the strand. And the Hausschlüssel vergessen. Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie ist das schön. Sommer, Sonne, Kaktus. Ich will nie mehr arbeiten gehen.
Das ist eigentlich der Schlüsselsatz. Ich will nie mehr arbeiten gehen. Jetzt kommt das Orgelsolo. Ich versuche manchmal bei meinen Live-Konzerten das auch, so ein Orgelsolo zu machen. Das gelingt mir nicht mehr, weil es zu einfach ist.
And the beautiful girl auf dem Schoß. Sommer, Sonne, Kaktus. Ach, wie wär das schön. Doch leider hier in Duisburg muss ich ins Hallenbad gehen.
Schöner Rückblick auf den Sommer 2013, oder?
Ja, aber naja, Wetter lässt ja jetzt zu wünschen übrig, ne?
Sind ja auch schon im Herbst angekommen. Helge Schneider heute mein Gast in 1:1 der Talk. Und Sie haben gerade während des Liedes bei dem Satz nie mehr arbeiten gehen. Das sei der Schlüsselsatz.
Ja, für mich.
Aber was ist jetzt, also ich meine, es scheint ja so, als ob das, was Sie machen, Ihnen unglaublich viel Spaß macht.
Macht ja auch Spaß. Aber das ist so ein Wunschtraum. Nie mehr arbeiten gehen. Das ist einfach nur so.
Haben Sie
gesagt,
den schon immer?
Nee. Aber das sagt man mal gerne. Und dann geht man am nächsten Tag wieder ins Büro zum Beispiel und freut sich. Also es ist ja Illusion. Aber
man geht wieder.
Ich denke, wenn man sich freut, zum Beispiel hier in dieses wunderschöne Haus zu kommen, im Bayerischen Rundfunk, da muss man sich doch freuen, wenn man schon die Tür reinkommt, hier unten an der netten Pförtnerin und an dem Pförtner vorbei. Dann gibt es hier sogar einen Aufzug. Und so, und ich kann mir vorstellen, wenn ich hier arbeiten würde.
17 Stockwerke.
17 Stockwerke, ja, da kann man auch laufen. Aber es gibt sogar einen Aufzug, das ist ja absoluter Luxus. Und dann kommt man ins Büro und kann auch noch so über München gucken. Also ich denke, da freut man sich jeden Tag aufs Neue.
Dann trifft man Menschen wie Helge Schneider.
Genau, oder auch andere Leute.
Oh, es gibt auch neben Helge Schneider nette Menschen.
Hier waren auch schon Leute da wahrscheinlich, die ich gar nicht kenne.
Herr Schneider, es ist mir vorhin aufgefallen, als wir durch dieses wunderschöne BR-Haus gegangen sind, dass man doch, wenn man mit Ihnen zusammen über den Hof läuft oder im Foyer steht, dass die Leute gucken. Die freuen sich auch, die lachen auch gleich komischerweise.
Ja, ich denke dann immer, ich hätte einen Zettel hinten am Rücken.
Was müssen Sie machen, damit man Sie auf der Straße nicht erkennt?
Naja, mir fällt nichts mehr ein. Ich bin
Sonnenbrille kennen alle, ohne Sonnenbrille kennen alle,
ja, ich hab
Perücke kennen alle.
Ich weiß nicht, ich bin auch schon mal, da war ich noch nicht mal so bekannt wie jetzt. Das war in den 90er Jahren, da bin ich mal Skifahren gewesen, hatte eine Plümmelmütze auf, eine Skibrille mit orangen Gläsern, also mit Doppelverglasung, wegen dem, damit der Fog, also der Nebel, nicht praktisch die Sicht behindert, war auch nebelig, Schal um. Man konnte wirklich nur meine Nase und meinen Mund sehen. Und dann bin ich irgendwie so, hatte ich mal so alte Skier, die habe ich selbst abgeschliffen. Deshalb waren die wirklich nicht, man konnte da kaum drauf fahren. Also ich bin mit dem Lift hochgefahren. Ich war so vollkommen vermummt. Und dann so eine rote Jacke an, so ein Schneehemd. Also vollkommen vermummt, Handschuhe, alles an. Dann fahre ich dann da runter und unten war irgendwie so, weiß ich noch, wie auf der Kirmes, waren so ein paar Buden. Und dann hörte ich schon von Weitem irgendwie Katzeklo, ne? Wurde da irgendwie.
Vielleicht haben Sie es gesungen, während Sie
laut
gefahren sind.
Nein, habe ich nicht. Und dann kam ich runter und dann klatschen die alle. Und die haben mich erkannt und ich weiß nicht warum. Also.
Die Körperbewegung, vielleicht sogar beim Skifahren.
Nein, ich freue mich da auch drüber. Also ich finde das bemerkenswert. Ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man nicht erkannt wird. Und das ist auch ganz schön. Also ich fahre deshalb ja oft, fahre ich nach Andalusien.
Da ist ein kleines Haus.
Ja, da habe ich so ein kleines Häuschen. Da kennen mich die Leute ja nicht so, eigentlich gar nicht, außer meine Nachbarn und so. Die wissen natürlich, dass ich Musiker bin.
Aber wie ist es in Mülheim, wo Sie ja zu Hause sind? Sie sind dort geboren und leben da auch jetzt noch. Da ist es dann wahrscheinlich wieder ganz normal, oder? Weil der Helge ja immer da war.
Da ist es ganz normal, da falle ich eigentlich gar nicht so auf.
Was auch ein Grund dafür sein könnte, da zu sein?
Ja, mit Sicherheit ist das auch ein Grund, warum ich da immer noch wohne.
Wir sind ja ein biografisches Gespräch. Ich würde gerne ganz am Anfang mal beginnen. 1955 geboren in Mülheim. Was sind Ihre ersten Erinnerungen? Wie alt waren Sie da?
Ja, das führt ganz weit zurück. Da war ich eigentlich noch Säugling. Da war ich im Kinderbett und habe mir den Kopf eingeklemmt zwischen den Stangen. Das weiß ich noch.
Das dann, wissen Sie wirklich?
Das weiß ich noch. Und dann weiß ich noch, wie ich im Kinderwagen von meiner Tante die Straße hochgefahren wurde auf dem Bürgersteig. Oder damals brauchte man ja nicht so auf dem Bürgersteig. Wir sind auf der Straße, glaube ich, gelaufen. Da gab es ja wenig Autos. Da gab es sogar noch irgendwie so einer, der kam so mit dem Pferd mit so einem Gemüsekarren dran. Oder so ein Dreirad, der ist dann auch mal umgekippt. Ja, dann lag ich da also im Kinderwagen und dann beugten sich so welche rüber über den Kinderwagen und sagten, ist das ein hübsches Mädchen? Und dann fing ich an zu weinen und dann sagte auch noch die Tante Erna, der Junge ist ja so sensibel. Und da war ich richtig sauer. Und ich weiß das noch ganz genau.
Aber wie alt können Sie da gewesen sein?
Puh, 3 Monate.
Das glaube ich Ihnen nicht. Sie erzählen Geschichten.
Ich habe es aber erlebt. Das ist keine Geschichte.
Aber Sie haben das Problem, dass man tatsächlich oft, wenn Sie Sachen erzählen, dass die Menschen, Sie sagen dann vermutlich öfter auch mal die Wahrheit, dass die es Ihnen nicht glauben, weil sie denken, der redet ja immer nur
Quatsch. Das war aber schon immer so, auch als ich noch nicht bekannt war. Mhm. Ich habe manchmal Sachen erlebt, die waren auch so. Also was ich da gerade erzählt habe, das ist keine Einbildung, das weiß ich. Ich weiß aber auch noch andere Sachen dann aus meiner späteren Kindheit. Dann kam immer so ein Reinigungswagen, so ein Riesending, kamen immer die Straßen.
Um die Straße zu reinigen.
Ja, genau. Und dann sind wir da hinterher gerannt und dann im Sommer spritzte uns das nass oder was weiß ich. Ich weiß nur, wir haben immer nur draußen gespielt. Wir haben uns dann irgendwie so einen Abhang runtergerollt in den Brennnesseln rein, so mutprobenmäßig und ja, Schlittenfahren. Also das sind alles so Erinnerungen, die ich an meine frühe Kindheit habe. Erster Schultag in der Schule, die ersten, also eigentlich nur den ersten oder zweiten Tag, danach alles vergessen. Also fast die gesamte
die Inhalte,
Schulzeit
die Lehrer.
Vergessen. Ich weiß noch, am ersten Tag mit so bunten Bausteinchen aus Holz musste man irgendwas bauen, ein Häuschen oder so und auch was malen. Und ab da habe ich alles vergessen.
Was waren Sie für ein Typ? Ich meine, Sie können ja gut damit leben, dass Sie heute als Quatschkopf gelten. Waren Sie auch als Kind schon ein Quatschkopf?
Ja, ich wollte auch als 4-Jähriger schon Clown werden.
Ja, das passt doch.
Da habe ich mir den Schlafanzug von meinem Vater angezogen und dann so Bettzeug da drunter gestopft. Da war ich der dicke Clown.
Hat es funktioniert?
Und auch also angemalt. Ich habe mir so mit schwarzer Kohle, mit Kohle habe ich mir einen Bart gemalt.
Das heißt, der Helge damals sah fast aus wie heute.
Ja, eigentlich ja. Aber der Bart war schwarz und heute ist er fast weiß.
Und die Haare, waren die immer schon so lang? Auch als Kind?
Nee, aber waren immer so voll. Also als Kind hatte ich immer den sogenannten Fassonschnitt kurz.
Hat die Mutter gemacht?
Nee, Friseur. Bei uns wohnt ein taubstummer Friseur mit seiner Frau. Beide taubstumm gegenüber, also im Haus gegenüber, auf derselben Etage. Und da ging ich dann hin, so alle 2 Wochen, 50 Pfennig. Fasson kurz heißt, die hatten immer vorne ein bisschen lang, damit man einen Scheitel ziehen konnte. Und dann so eine kleine Tolle.
Und oder, außenrum alles abrasiert.
Ja, und hinten so alles so, wie man das so kennt hier von den Typen, so im Kommiss, also so Bundeswehr oder so.
Ist heute aber ehrlich schon auch eine Frisur, die wieder in ist.
Ja, fürchterlich. Ja. Wir haben uns ja immer dann, also als ich 12 war, ab da habe ich beschlossen, oder 13, da bin ich das letzte Mal beim Friseur gewesen. Ich glaube, mit 12 war ich das letzte Mal beim Friseur.
Und ich meine, ab und zu müssen ja mal die Spitzen ab, Herr Schneider.
Ja, ich mache das dann immer selbst. Seit 46 Jahren schneide ich mir die Haare selbst.
Das haben Sie aber schnell gerechnet.
Ja.
Waren Sie gut in Mathe?
Nee, eigentlich nicht.
Waren Sie ein Disco-Gänger?
Ja, zum Tanzen. Also ich glaube, bis ich so 23, 24 Jahre alt war, bin ich gerne in den Disco gegangen und tanzen. Also ich habe unheimlich getanzt dann. Ich bin auch viel zu Fuß gelaufen, das gehörte dann mit zum Programm. Ich bin dann irgendwie 15 Kilometer gelaufen, im Schnellschritt, dann in die Disco rein.
Warum 15 Kilometer gelaufen?
Ich wollte einfach nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und ich bin ja, wenn, dann nur schwarz gefahren. Also ich habe nie bezahlt, und weil ich auch kein Geld hatte. Und dann bin ich doch lieber gelaufen, weil ich hatte dann auch Angst, erwischt zu werden. Einmal war ganz blöd. Da war ich so 19 oder 20. Auf jeden Fall waren in der Straßenbahn 2 Kontrolleure. Und kurz bevor ich dann an der Haltestelle war, sind die aufgestanden, die Fahrausweise bitte. Ja, dann, ach du Schreck, ja, Ausweis und so gezeigt, dann aufgeschrieben. Dann bin ich da hingegangen, hab tapeziert, geh zurück, geh rein in die Straßenbahn. Da sind die beiden Typen wieder und ich habe da vergessen, was die für eine Funktion hatten. Also ich war so ein bisschen dösig da. Und da sag auch noch so, guten Tag, und die haben mich auch gegrüßt. Und ich setze mich gegenüber von denen hin und die Bahn fährt los, da stehen die schon auf. Die fahr aus. So, bitte. Da wurde ich 2-mal von denselben Typen erwischt und danach bin ich immer nur noch gelaufen.
Wissen Sie, was schon komisch ist, Herr Schneider? Ist eine wunderbare Geschichte, aber ist es für Sie blöd, dass Ihr Gegenüber dann zwischendurch bei so einer Geschichte denkt, der erzählt mir doch nur Quatsch?
Naja, das denkt man immer, wenn einer wie ich dann irgendwo auftaucht. Bei jedem Clown ist das so, das ist eine Unwirklichkeit, die einen auch so ein bisschen umgibt. Ne?
Wissen Sie eigentlich selber immer, ob die Geschichten stimmen oder nicht? Oder verliert sich das manchmal so ein bisschen in Ihrem Kopf?
Ich weiß ja auch aus Erfahrung, dass man Geschichten auch ausschmücken kann und aufbauschen. Das weiß ich ja, aber bestimmte Sachen bausche ich nicht auf und die sind einfach so. Gerade wie zum Beispiel die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, die ist nicht aufgebauscht, die ist so. Bei solchen Geschichten ist das nicht schlimm, wenn einem die Leute nicht glauben. Mhm. Aber bei anderen Geschichten ist es dann auch schon mal, könnte es auch mal schlimm sein, wenn man Hilfe braucht zum Beispiel. Mhm. Aber das habe ich früher schon gelernt als Kind. Also man darf nur Hilfe rufen, wenn man wirklich Hilfe braucht.
Also dass es da einfach wirklich einen Bereich gibt, der ist ernsthaft und da darf man auch nicht mit spaßen. Richtig. Genauso wie Sie ja auch vorhin schon gesagt haben, dass der Spaß aufhört, auch wenn es um die Schadenfreude geht. Ich will noch mal ein bisschen zurück in die Chronologie und in Ihre Biografie. Das war eine Zeit, in der Sie mit 14 Jahren nach der 9. Klasse das Gymnasium abgebrochen haben. Sie haben keinen Abschluss, Sie sind einfach da weggegangen von der Schule. Warum?
Kann ich genau erklären. Ich war immer Clown und Musiker und die Schule hat mir da einfach nicht weitergeholfen. Und ich habe fest an mich geglaubt und habe einfach das gemacht, was ich gefühlt habe, was ich machen muss. Und dafür war die Schule in dem Moment null interessant. Hm. Und dann habe ich gedacht, das ist sowieso Quatsch, was brauche ich jetzt nicht.
Aber dann haben Sie eine Lehre als Bauzeichner angefangen. Das ist jetzt auch nicht der direkte Weg zum Clown und Musiker.
Das war ein Zugeständnis an meine eigene Überzeugung, dass wenn etwas Spaß macht, wie Musik machen, dass man damit kein Geld verdienen
will. Also das heißt, es war der Weg, der pragmatische Weg, ich werde jetzt Bauzeichner, damit verdiene ich Geld und in der Freizeit mache ich dann Musik und bin Clown.
Damit mir die Musik Spaß macht, weil man hat immer gehört damals, man muss jetzt vorstellen, ich war ja 14 erst oder 15, da ist man ja noch nicht, im Grunde genommen nicht Herr seiner Sinne, aber man hat schon seine Idee. Trotzdem kommen immer Leute und sagen, werd kein Musiker, das ist kein Beruf, damit kannst du dann deinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Außerdem, Musik soll Spaß machen und nicht unter Zwang entstehen. Das stimmt ja auch. Ich habe dann auch mal Zeiten erlebt, dann habe ich so in einer Hotelbar Klavier gespielt und das ist einfach furchtbar. Also da Hut ab vor jedem armen Musiker, der dann in einer Hotelbar spielen muss. Manchmal macht es Spaß. Aber meistens ist es einfach, dann kommt dann einer und sagt, nicht so laut. Also es ist auch wirklich eine Musik, man kann noch so toll spielen oder so, das interessiert gar keinen. Die Leute wollen immer nur, spielst noch einmal Sam hören oder so. Also ich habe mir bewahrt, doch meine eigene Musik zu machen. Dazu gehörte eben auch, dass ich von der Schule abgegangen bin und einfach eine Zeit lang versucht habe, andere Berufe zu erlernen.
Also Sie waren Bauzeichner, Sie haben gejobbt als Straßenfeger, bei Neckermann, als Fließbandarbeiter, also alles Mögliche.
Also Neckermann, nicht Fließbandarbeiter. Also,
Neckermann, Fließbandarbeiter.
Neckermann Orgel, in der Orgelabteilung als Verkäufer, da bin ich aber schnell rausgeflogen, weil ich habe den Leuten immer gesagt, die Orgeln sind nichts hier, gehen Sie ins Musikgeschäft.
Und das hat irgendjemand mitbekommen?
Ja, der Testkunde. Direkt am zweiten Tag. Stunde.
Sie haben auch noch eine Ausbildung gemacht und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie die tatsächlich fertig gemacht als Landschaftsgärtner?
Nee, habe ich nicht fertig gemacht. Ich habe immer so, also Bauzeichner habe ich ein Jahr gemacht, davon war ein halbes Jahr aber auf dem Bau, Maurer und Zimmermann. Dann habe ich Polsterer und Innenausstatter, da habe ich noch nicht lang, 2 Monate oder so. Und Landschaftsgärtner war ich ein bisschen über ein Jahr. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt habe ich aber keine Lust mehr.
Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt? Ist ja nicht so, also ich weiß nicht, wie es Ihnen als Vater geht, Sie haben 6 Kinder. Ist ja nicht so das, was man sich so unmittelbar nach der Schule für die Kinder wünscht.
Ja, aber wenn ich mir so überlege, die Kinder, die jetzt schon, sagen wir mal, älter sind.
Also Sie haben, sagen wir mal, von 3 bis 31 oder bis Mitte,
ja,
Anfang Mitte 30.
Die jetzt schon älter
junger
sind,
Vater gewesen.
Die hätten eigentlich gar nicht zur Schule gehen müssen. Zur Schule schon, um bestimmte Grundkenntnisse zu erwerben, aber ja, um beispielsweise um Fotograf zu werden, muss man nicht unbedingt Fotografie studieren. Man muss es vielleicht irgendwo erlernen, Praktikum. Also solche Sachen sind ja, Leute machen Praktikum, hier zum Beispiel beim Radio und solche, und arbeiten sich da hoch oder so.
Wie war es denn bei Ihren Eltern? Was haben die damals gesagt? Waren Sie eigentlich Einzelkind? Entschuldigung.
Nee, ich habe nur 2 Schwestern.
Okay.
die haben anfangs natürlich gesagt, ich war ja auch auf dem Konservatorium, habe klassisches Klavier studiert.
Über eine Sonderbegabtenprüfung.
Genau. Mhm. Und dann haben die aber gesagt, die haben mich also nie üben sehen. Weil ich habe wirklich nur eine Viertelstunde am Tag Klavier geübt und ging dann aber damit ganz gut, also da hat keiner gemerkt auf der Uni, also auf dem Konservatorium. Aber dann haben die gesagt, ja, wenn du so wenig übst, dann wird da auch nichts draus. Ich konnte eh nur Konzertpianist werden, also ich hatte nicht die Möglichkeit, Lehrer oder Musiklehrer oder irgendwie sowas Pädagogisches zu machen, weil ich ja, ich hatte zwar angefangen, die mittlere Reife nachzumachen, aber dann ist nach einem Jahr rausgekommen, dass ich aber noch nicht die Hauptschulreife habe. Und dann hätte ich die nicht, habe ich die Prüfung nicht machen dürfen. Okay. Und da war ich ein bisschen sauer. Und meine Eltern haben dann auch gemeint, ich sollte dann, wenn ich das schon studieren möchte, auch das Geld, was man dafür braucht, auch, das kostete immer ein bisschen Geld im Monat auch, das musste ich dann selbst verdienen. Und da habe ich das auch an den Nagel gehängt. Und da habe ich auch die Gefahr gespürt, wenn ich jetzt weiter klassisch, also ich habe ausschließlich Bach gespielt. Wenn ich weiter Bach spiele, was mir eigentlich auch gelegen hat, und ich fand das auch toll, aber wenn ich weiter in diese Materie eindringe, dann kann ich nicht mehr improvisieren, hatte ich das Gefühl. Mhm. Obwohl Bach ja eigentlich ein Prototyp dafür ist, dass man darauf improvisieren könnte. Und das hat
Sie
Bach ja auch so gemeint.
Sie fühlten sich in ihrer Freiheit, wir haben ja über Freiheit schon gesprochen, eingeschränkt.
Ich fühlte mich sehr eingeschränkt und habe dann irgendwann ein Klaviertrio gegründet mit 16, 17. Und dann ab da bin ich eigentlich mehr Musiker geworden. Mhm. Ich habe zwar, wie gesagt, noch Landschaftsgärtner gelernt, aber dann habe ich die Musikerkarriere eigentlich eingeschlagen.
Das heißt, einfach so lange auch noch da gejobbt und gearbeitet, bis wahrscheinlich sich irgendwann die Musik auch mal geeignet hat als Lebensunterhalt.
Ja, aber das ging dann erst los, nachdem ich wirklich gesagt habe oder mir gesagt habe, so, ich muss das jetzt alleine machen. Der ist ja sowieso nicht da, dann kann der wieder nicht und so weiter.
Also
und außerdem,
Band und so.
Mhm. Außerdem wollte ich wollte was anderes machen. Ich wollte Quatsch machen, Musik und Quatsch. Und dann habe ich tolle Sachen erfunden. Und dann habe ich solo mit einem Freund, den ich bei Edushu kennengelernt habe, den habe ich gefragt, ob der mir helfen kann, tragen.
Muss man vielleicht kurz erklären, die es noch nicht kennen, die Geschichte. Edushu, da haben sie immer gemeinsam Kaffee getrunken, den ganzen
Tag. Ja, da waren
in
immer, ja, richtig. Erst kostete der Kaffee 5 Pfennig oder 10 Pfennig und dann 20 und dann 50, weil die gemerkt haben, man will den Kaffee nicht nur probieren. Also
sondern
eigentlich
mal,
es war eine Kaffeeprobierstube. Einer von uns, der Werner.
Der Helge wollte ganz schön oft Kaffee probieren und hat nie gekauft.
Ja, wir haben bis zu 16 Tassen Kaffee am Tag getrunken. Ne? Und das ist auch gar nicht gesund, ne? Ist ja klar. Heute macht sich das schon manchmal bemerkbar. Auf jeden Fall habe ich den da kennengelernt, den Volker, aus dem ist Sergei Gleitmann geworden, der auch immer noch dabei ist irgendwo. Der hat mir dann tragen geholfen, weil ich kein Auto hatte. Und ich wollte so, hatte so kleine Boxen, Akkordeon, Saxophon, Gitarre. Ich hatte diese ganzen Instrumente mitgebracht. Da, wo wir spielten, dann haben wir mal in so einem Judo-Club gespielt bei der Weihnachtsfeier, 20 Minuten. Und die Leute fanden das immer klasse und dann habe ich das immer weiterentwickelt. Und daraus ist dann das entstanden und irgendwann. Gut, dann kriegte ich auch Kinder. Also ich wurde plötzlich, hatte plötzlich 3 Kinder.
Naja, so plötzlich geht's auch nicht.
Innerhalb von ungefähr einem Jahr hatte ich 3 Kinder.
3 Kinder in einem Jahr?
Ja, ein Kind war schon da, das ist von mir dann angenommen worden. Und die beiden anderen Kinder sind so entstanden.
Das waren aber dann mehrere Frauen im Spiel.
Ja, und dadurch wurde ich natürlich noch mehr motiviert, auch Geld zu verdienen. Weil man muss die Leute ja auch ernähren, die Kleinen da. Und weder meine damalige Frau noch ich hatten irgendwelche besonderen Mittel zur Verfügung. Sie studierte und ich war eben der Musiker. Und dann habe ich das irgendwie ganz schön forciert da mit dem Volker, glaube ich.
Ja, aber das war ja auch Glück dann, dass es so funktioniert hat. Weil,
auf jeden
also, dass
Fall.
Das dann mit der Musik, es hätte ja genauso auch andersrum kommen können, dass sie dann anfangen, irgendwie was pragmatisch, als dann wieder Bauzeichner oder sonst was zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Das wäre ja eine Gefahr gewesen.
Das lag auch daran, dass wir beide, also meine damalige Frau und ich, wir waren eigentlich beide ziemlich bescheiden. Mhm. Das heißt, ich hatte vorher von 100 Mark im Monat leben können mit einem Zimmer, was 50 Mark kostete. Das funktionierte. Und wir waren sehr bescheiden und sie hat das gesehen, was ich da mache. Es war schon ein Kampf irgendwie, weil ich war damals gar nicht bekannt und so weiter. Aber dann habe ich mich sehr motiviert gefühlt, auch aus Zwang. Hatte schon, das nennen junge Leute Existenzangst, Existenzprobleme. hatte ich schon extrem. Und da muss ich auch sagen, geht man durch Zeiten, wo andere Leute vielleicht sagen, hier, ich bin depressiv oder sowas. Aber dafür, für Depressivität hat man dann aber keine Zeit, wenn man kreativ sein will und dadurch auch seinen Lebensunterhalt verdienen will. Und irgendwie hat das dann geklappt. Ich habe dann auch mal eine Band gegründet wieder. Dann habe ich immer, ich merkte, dass die Leute da auch irgendwie sich mit identifizieren konnten, mit dem, was ich mache.
Also, dass auch das ankommt, was sie machen.
Richtig, ich habe mich nicht hochnäsig dahingestellt und gesagt, so, ich bin jetzt das und das müsst ihr jetzt gut finden, sondern ich habe immer auch einen Draht gehabt zu Leuten, die das nicht gut fanden, die also das nicht verstanden haben. Und auch heute noch höre ich mir Stimmen an. Es gibt genug Leute, die sagen, ja, mein Mann ist Fan, aber ich mag sie nicht. Das gibt es genug.
Sind es insgesamt mehr Männer?
Nö.
Nee, okay.
Das war jetzt nur einfach locker.
War Zufall.
In die beiden verschiedenen Typen reingegriffen.
Okay. Aber das ist Ihnen auch wahrscheinlich Jacke wie Hose, wenn die Frau sagt, mein Mann mag sie, aber ich mag sie nicht so.
Das ist mir Jacke wie Hose. Ja. Und ich habe nicht den Ehrgeiz, die Frau zu überzeugen. Ich kann sie sogar verstehen. Wenn ich mich in sie reinversetze, kann ich sie verstehen.
Jetzt schauen wir mal, wie es unseren Hörerinnen und Hörern geht, wenn sie Helge Schneider hören, gemeinsam mit Udo Lindenberg.
Aber große Hunde können auch gefährlich sein. Man muss immer noch eine zweite Person da haben, die einen Vorderfuß hochhebt vor dem Hund. Dann kann er nicht nach hinten austreten. Dankeschön.
Chubby Checker stellt den Wecker, denn er muss ja mal wieder aufstehen. In so einem Hotel muss man immer mal schnell die Korridore abgehen.
Mal gucken, ob noch alles klar ist und ob noch alles da ist. Sind die Gäste auch alle gut zugedeckt?
Sitzt auch keiner auf der Heizung, wenn die Heizung leckt. Chubby Checker stellt den Wecker. Verdächtiger Gast an der Rezeption.
Man weiß noch nicht genau, man ahnt noch rein ins Blaue. Vielleicht ein Koksbaron. Kennen Sie den? Kombiniere, komme schon.
Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit. Rex, geh an den Koffer ran und der Drogenhund schlägt an. Wuff, 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 wuff.
Riech mal hier, komm, riech. Da, such.
Chubby Checker stellt den Wecker, denn er muss mal wieder gucken gehen.
Darf man hier mal schauen?
Dass auch beim Sexuellen nicht so laute Schreie gellen durch unser Hotel.
Kein Geröchel, kein Gehechel. In den Suiten und den Zimmern bitte nur wimmern.
Sonst kracht Chubby zum Telefon.
Und die Männer von der Sitte kommen schon.
Ob der Koks hat oder Shit, irgendwas hat der doch mit.
1:1. Eine Stunde, zwei Menschen. Daniela Arno im Gespräch mit
Helge Schneider, hochkarätiger Musiker und durchgeknallter Komiker.
Im Bayern 2 Sommerradio hören Sie die Wiederholung meines Gesprächs mit Helge Schneider. Er wird an diesem Wochenende 70 Jahre alt. Im Jahr 2013 haben wir miteinander gesprochen, hier im Studio von Bayern 2. Helge Schneider ist Vater von 6 Kindern und ich wollte damals von ihm wissen, wie die Menschen reagieren, wenn eins seiner Kinder sagt, hey, ich bin übrigens das Kind von Helge Schneider.
Oh, da war ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht
bei. Haben die noch nie erzählt, aber die erzählen doch sowas beim Abendessen.
Da muss man ganz, ganz sanft mit umgehen. Jedes meiner Kinder ist in der Beziehung irgendwie wie durch ein Wunder vor, sagen wir mal, über Vorteilnahme oder so gefeit. Keines hat noch nicht ein einziges Mal versucht, dadurch, sagen wir mal, sich selbst zu erhöhen oder was weiß ich, nach dem Motto, mein Vater ist aber Helge Schneider und was weiß ich. Also das habe ich noch nie erlebt, im Gegenteil. Ich weiß noch, wie meine Mädels, wie die in der Pubertät waren und so weiter, da hat man, das ist ganz normal, in jeder Pubertät ist es so, dann schämt man sich auch für die Eltern und so eine Zeit lang.
Also sie sind deutlich zu wenig spießig für ein pubertäres Kind.
Zum Beispiel, genauso ist es.
Also wenn man eine spießige Eltern hat, sind die natürlich zu spießig, aber sie wiederum geht ja gar nicht, oder?
Du kannst machen, was du willst. Und du kannst machen, was du willst. Es ist immer, in einem bestimmten Alter ist es nicht richtig. Mhm. Und das kenne ich. Aber irgendwie muss man da, also ich bin dann immer cool geblieben.
Sind die Fans von Ihnen? Oder sehen die das alles so normal, dass das einfach so ein bisschen nebenher geht, dass der Helge Schneider, der Papa, da irgendwie unterwegs ist und auf Bühnen ist?
Die sind auch Fans. Also die Kleinen singen auch immer Sommer, Sonne, Kaktus oder so. Oder Fitze, Fatze ist auch ein Lieblingslied von ganz Kleinen.
Ist drei?
Ja, aber auch mit einem Jahr haben die schon Fitze, Fatze gesungen. Oder, ja klar, also gerade die Kleinen sind ja natürlich noch musikbegeisterter, also wenn es um sowas geht. Und die suchen sich das auch selber aus, also.
Ich habe mich gefragt, ob Sie als Vater oft auf Elternabenden waren. Ich habe mir so versucht, Helge Schneider auf dem Elternabend vorzustellen.
Selten.
Weil Sie es nicht mögen oder weil Sie als Helge Schneider nicht hingehen wollten, weil Sie es komisch fanden, da als Prominenter zu sitzen? Oder eben weil Sie.
Auch ich habe schon mal den Nikolaus gespielt im Kindergarten oder 20 Jahre später bei einem anderen Kind im Theaterstück den Sturm oder Wind. Wind oder Sturm mit so einem Bettlaken. Dass ich selbst so, habe ich die Idee war, das zu zerschneiden.
Und warum nicht auf Elternabende?
Och, ja, manchmal war ich auch auf Elternabenden. Aber Elternabende sind eigentlich nicht so, also für mich jetzt nicht so wichtig wie zum Beispiel, wie heißt das nochmal? Ich weiß noch nicht mal, wie das heißt. Wenn man in eine Schule kommen soll.
Einschulung?
Nein.
Was?
Wenn der Lehrer mit den Eltern reden will.
Sprechstunde
über
nennt
die
sich
Kinder.
Das. Wenn der Lehrer sagen, Sprechstunde. Wenn
genau,
der Lehrer,
wenn ein blauer Brief kommt.
Wie waren Sie denn oder sind Sie? Sie haben ja, wie gesagt, noch ganz kleine Kinder auch. Wie sind Sie als Vater? Was machen Sie vielleicht besser als Ihr Vater?
Och, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich fand meinen Vater toll. Mhm. Es war die Zeit damals. Väter trugen früher immer Anzug. Und es ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man mit denen auf den Spielplatz ging, dann stand der da irgendwie und rauchte Zigarre oder sowas, wenn überhaupt.
Wenn er überhaupt auf dem Spielplatz
Mutter,
dabei war, ja.
Oder die Mutter ging auch nicht auf den Spielplatz. Man ging ganz alleine auf den Spielplatz. Man konnte damals als Kind eigentlich um die Ecke gehen, da war ein Spielplatz. Heute ist das ja ganz anders. Heute sitzt man da ja, ich kenne das auch noch, dann sitzt man da, die Kinder spielen und dann sitze ich als einziger Mann da. Also habe ich auch schon oft erlebt. Und dann häkeln die da alle oder so, ne? Nur ich nicht. Ne? Und dann kommt man sich vor wie ein Verbrecher. Das ist alles Mögliche, kann passieren. Ne?
Und gibt es aber Sachen, wo Sie sagen, das ist das Bild von Vater, das ich gerne sein möchte? Also
ich möchte so sein, wie ich bin.
Haben Sie da selber für einen Vorsatz?
Ich möchte so sein, wie ich bin. Mhm. Ich bin mit mir zufrieden. Ich möchte einfach so sein, wie ich bin.
Und wo wären Sie streng? Also gibt es, jetzt haben Sie vorhin gerade von der Pubertät Ihrer Töchter gesprochen, da kommen die ja auch hier und da auf dumme Gedanken, trinken zu viel Alkohol, rauchen vielleicht Haschisch. Gibt es da Grenzen, wo Sie sagen, da wollte ich den Kindern doch mal sagen, lasst es lieber sein?
Ja, natürlich gibt es diese Grenzen. Für alle Eltern gibt es die, wo sie nicht mehr weiter wissen. Nehmen wir mal an, dein Kind würde auf einmal irgendwie mit 13 Jahren eine Flasche Wodka trinken oder sich einen Schuss setzen. Plötzlich, also du kommst dahinter, dass dein eigenes Kind irgendwie rauschgiftsüchtig ist. Also das hat auch nichts damit zu tun, mit Grenzen setzen. Da muss man noch weitergehen, da muss man einfach reagieren und muss gucken, was der beste Weg ist. Grenzen setzen muss man von Anfang an in mancherlei Situationen.
Das ist vielleicht wieder eine Parallele zu dem, was wir ganz am Anfang der Sendung hatten, als wir über Freiheit gesprochen haben, dass man sozusagen einen Rahmen schafft als Eltern, in dem die Kinder dann wieder frei sein können.
Ja, genau. Aber wir alle sind verschieden und alle Kinder sind verschieden und die Umstände, wie Kinder dann sind. Es ist alles auch abhängig davon, von den Umwelteinflüssen, von Kindergarten und so. Das ist ganz viel abhängig davon. Und dann kommt noch was ganz, ganz Wichtiges dazu. Das ist das Kind selber. Mhm. Ja? Und das Kind selber ist eigentlich der Mittelpunkt von diesem ganzen Zeug. Und das hat einfach auch irgendwo große Stärke. Und all das, was mit ihm passiert, ist einfach nur, Muss dir vorstellen, du schmeißt einen Schneeball irgendwie einen Berg runter, dann wird der immer dicker. Genauso ist das mit dem Kind. Das innen drin ist es aber noch dasselbe. Das heißt, Umwelteinflüsse, ich meine damit auch soziale Umwelteinflüsse, sind natürlich irgendwo auch mitprägend. Aber das Prägendste ist, glaube ich, das Kind selbst, das, also die Geburt, der Anfang, das alles, die Familie, wo immer auch das Kind irgendwie sich plötzlich wiederfindet, am Anfang seines Weges. Das ist, glaube ich, das, was nachher dann das alles ausmacht.
Daniela Arno im Gespräch mit
Helge Schneider, 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse.
Sie haben selber, Herr Schneider, gesagt, es ist ein Kriminalfilm komplett ohne Spannung.
Genau.
Super gelungen.
Ja, ne? Hast du schon angeguckt?
Ja, klar. Es gibt einen kleinen Clip, als er im Filmfest gezeigt wurde, sind Sie hinterher auf die Bühne gebeten worden und haben laut gegähnt.
Ja, genau. Da war ich aber auch müde. Ich bin ja auch
Sie haben nicht während des Films geschlafen?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe die Leute beobachtet und ich fand es einfach ganz klasse, die Reaktion. Und nachher in der Vorstellung, da wurde ja auch unheimlich lang geklatscht noch als die Rolltitel. Das fand ich toll. Das hat man selten, dass auch die Leute beklatscht werden, die da mitgemacht haben. Das waren ja sehr viele Leute, als die Titel nachher gelaufen sind. Da wurde die ganze Zeit geklatscht, immer wieder. Das fand ich toll. Ja,
schön. Selber zufrieden mit dem Film? Im Wendekreis der Eidechse, Rocco Schamoni ist die Eidechse. Was hat's mit der Eidechse auf sich?
Alle 400 Jahre wird ein Eidechsenmensch geboren auf der Welt. Nur einer. Und der ist das.
Der macht...
Macht er.
Und was hat es noch mit ihm auf sich? Ich meine, warum waren sie hinter ihm her?
Ja, pass auf, der spuckt und ist Kettenraucher. Das alles ist nicht so schlimm, aber der klaut Zigaretten. Und wie gesagt, er ist Kettenraucher und die meisten oder fast alle in dem Film rauchen, außer der Kommissar Schneider selbst. Er ist entschiedener Gegner des Rauchens, kommt aber nicht so richtig gegen die anderen an. Und das Paradoxe ist, die Eidechse klaut Zigaretten und kriegt deshalb eine gehörige Strafe, obwohl der Kommissar gegen Zigaretten ist.
Und es dauert echt ganz schön lange, aber am Ende hat er ihn echt gefasst. Sehr raffiniert.
Ganz raffiniert.
Ganz raffiniert.
Aber es ist für...
Ist auch blöd, dass wir es jetzt verraten haben. Gell? Jetzt geht das ein bisschen Spannung.
Ja, wir können das wieder zurücknehmen. Ich
es
will
ist
nur
fraglich,
sagen,
ob er ihn am Ende fasst.
Das ist, ich wollte das gerade ist sagen... Nein, ich kann jetzt schon mal verraten, dass er den fasst, aber nicht am Ende des Films, sondern direkt am Anfang. Das wäre auch was, ne?
Sie haben, wie üblich, fast alles gemacht in dem Film, nämlich Regie geführt, das Buch geschrieben, selber Schauspieler. Geraten Sie da nicht irgendwann mal in Stress?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe eine tolle Hilfe. Da ist meine Co-Autorin und Co-Regisseurin Andrea Schumacher, die auch Cutterin ist. Deshalb kam auch die Idee, weil sie Cutterin ist, dass ich sie mit in mein Autorenteam einbeziehe und gleichzeitig auch mit bei der Regie mit walten lasse, weil ich ja selber auch spiele. Und dann braucht man jemanden, der dann die Aufgabe übernimmt. Und wenn ich das jetzt alles ganz alleine gemacht hätte, wäre der Film nicht so geworden, mit Sicherheit. Wäre viel Zeit verloren gegangen.
Sind Sie mit sich selber sehr streng? Ich meine, Sie sind dann gleichzeitig Schauspieler und Regisseur. Sie haben dann eben die Unterstützung von der Kollegin. Aber trotzdem sind Sie ja der, der am Ende das ganze Ding vermarkten will, für sich entscheiden will, ob das jetzt gut ist oder nicht.
Also vermarkten und entscheiden, ob das gut ist, sind zwei verschiedene Schuhe. Also wenn ich den Film nachher zusammen mit Andrea mir angeguckt habe und wir also alle Änderungen gemacht hatten und entschieden haben, der ist jetzt gut, der Film, dann war der Film fertig. Und dann kann man ruhigen Gewissens sagen, gut, man kann den auch vermarkten, sage ich jetzt mal. Man kann den also ins Kino bringen. Aber dann versuche ich da auch loszulassen. Ich mache dann zwar noch so Interviews und so. Heute ist das letzte Interview im Radio. Dann mache ich noch 4 Fernsehauftritte und dann muss es aber auch gut sein. Aber das mache ich als Zugeständnis an den Verleih, damit der Film auch ins Kino kommen kann. Aber ich persönlich finde, der Film ist fertig. Und wenn er im Kino läuft, bin ich auch zufrieden, bin ich froh darüber, wenn Leute den gut finden. Wenn viele Leute den gut finden, finde ich natürlich noch besser. Und irgendwann kommt sogar so ein Punkt, ich weiß nicht, ob so viele Leute ins Kino gehen, wo ich dann so partiell finanziell beteiligt würde. Aber erstmal muss ich sagen, das ist für mich ein Dokument. Ich bin kein eigentlich kein Filmemacher. Ich habe es aus Spaß gemacht, mit Spaß und Freude. Und lege aber jetzt mal wieder meine Arbeit als Filmregisseur nieder und mache das, was ich immer gemacht habe, nämlich Clown und Musik. Also Musik klauen. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch mal einen Film mache.
Sie haben aber vor 2 Jahren zum Beispiel auch schon mal gesagt, Sie wissen nicht, ob Sie überhaupt noch mal eine Tournee machen. Und dann kam ja doch wieder eine. Das heißt, es lässt die Filmfans hoffen, dass so eine Aussage nicht unbedingt heißt, dass kein Film mehr kommt.
Genau. Bei der Bühnenarbeit ist natürlich einfacher. Wenn ich vor 2 Jahren gesagt habe, ach, ich höre vielleicht mal auf, dann heißt es noch lange nicht, ich höre auf. Dann, das war ja auch mit vielleicht. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal eine tolle Idee und eine neue Band und eine Schallplatte und sowas alles. Und auf einmal habe ich Spaß bekommen und mache nächstes Jahr wieder eine Tournee. Mhm. Was den Film angeht, das ist wieder eine ganz andere Arbeitsweise. Ich habe jetzt 1 Jahr und 9 Monate an diesem Film gearbeitet. Oder 1 Jahr und 10 Monate, also sind fast 2 Jahre. Und ob ich nochmal, weil ich ja diese vielen Funktionen habe, ob ich nochmal in der Art einen Autorenfilm machen will, ich glaube nicht. Ich bin jetzt 58 und andere Leute sind früher. Ich weiß noch, wie mein Vater mit 62 oder 63 in Rente ging, so ein paar Jahre vorher. Und das war auch ganz gut. Und danach hatte er 20 Jahre, hatte er noch ein schönes Leben. Und beim Musiker sieht das natürlich anders aus. Ich kann immer Musik machen und ich kann immer Klavier spielen. Das macht mir Spaß. Aber einen Film zu drehen, ist wieder eine ganz andere Aufgabe. Und ich glaube, in der Art mache ich es nicht mehr. Nie mehr.
Sie machen weiter Musik und Sie haben uns versprochen, dass Sie am Ende unserer Sendung unser Klavier, das im Nachbarstudio, er beißt noch einmal in seine Nektarine, um sich zu stärken, unser Klavier im Nachbarstudio nutzen werden. Er geht schon hin und wird sich jetzt ans Klavier setzen und uns aus der Sendung hinaus begleiten. Helge Schneider live auf Bayern 2 am Klavier im Studio.
Ja, das war's für heute und ich hoffe, dass wir uns noch auf der Straße mal begegnen, eines Tages.
Helge Schneider im Bayern 2 Studio bei 1:1 der Talk. An diesem Wochenende feiert er seinen 70. Geburtstag und zu diesem Anlass haben wir unser Gespräch von 2013 gerne wiederholt. Dieses und weitere Gespräche finden Sie zum Nachhören in der ARD Audiothek und ich sage, machen Sie es gut, Ihre Daniela Arnu.